Hi, this is Graham Stark from Loading Ready Run, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 272. Heute mit den Themen, das ist unser Plan für die Gamevasion 2024, alles, was wir zu Pioneer Masters wissen und ein paar Geschenkideen für den Magic-Spieler unter euch, für euch oder den in eurem Leben. Am Ende natürlich noch Ask Us Anything, aber bevor wir einsteigen, hi Marc, wie geht's dir? Hast du schon Vorfreude auf die Gamevasion?
Absolut, ich bin super gehypt. Ich bin immer noch fertig von der Comic-Con in Stuttgart. Es war mega cool Leute. Es waren so viele coole Leute da. Ich bin wirklich noch ziemlich fertig. Gleichzeitig aber geht's ja direkt weiter und es hört halt nicht auf und das ist halt schon cool. So Ende des Jahres, so alles reingedrückt
back
bekommen.
Back to back, ja.
Ich habe jetzt auch noch mitgekriegt, irgendwie an dem Wochenende passieren ja tausend Sachen. Wir haben jetzt am Anfang nur gedacht, dass irgendwie Eternal Weekend und so ein Kram. Aber es ist ja auch die Europameisterschaft von Lorcana, wo ich eingeladen wurde, wo ich gesagt habe, oh, ich kann nicht, ich bin in Hannover. Mhm. Und noch so viele andere Sachen, wo ich gesagt habe, so, oh, das ist alles so cool. One Piece hat auch ein riesen Ding und alles an diesem Wochenende. Und ja, ich bin gespannt.
Zum Ende des Jahres müssen die Budgets noch raus. Deswegen,
echt so, echt so.
Aber obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy. Und ich habe hier nicht irgendeine Flasche in meiner Hand, sondern es ist die Flasche, die es im Adventskalender gibt, den ich jetzt jeden Tag schön fleißig aufmache und mir diese Probepäckchen da jeden Tag mal mit anschaue. Hast du denn auch schon die ersten Tage geöffnet bei dir? Oder hast du schon vorher reingeschaut, was es so gibt?
Ich habe den geöffnet tatsächlich, die ersten Tage. Ich ist so viel gesagt. Sagen wir, eine Person in meinem Leben öffnet sie gerade sehr, sehr fleißig und teilt das Ganze auf Instagram.
Sehr gut.
Das, was ganz cool ist.
Definitiv. Und wenn ihr den Adventskalender im Nachhinein noch holen wollt oder euch einen Shaker oder was auch immer dazu holen wollt mit den passenden oder mit den besten Geschmacksrichtungen, die es da gibt, dann schaut gerne vorbei bei weareholy.com/radioravnica und ihr könnt Geld sparen mit den Codes Ravnica10 und Ravnica5. 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf und ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, ihr zahlt kein Geld extra drauf, ihr spart sogar noch Geld und wir werden davon finanziell eben unterstützt. Es gibt tolle Probepakete, es gibt auch momentan den Adventskalender, der halt auch als super Einstieg gedacht ist, mit einem schönen, hochqualitativen Glasflasche, die dabei ist. Hat tausende Geschmackssorten, die ihr da ausprobieren könnt, oder eher gesagt 24. Und ja, dementsprechend schaut da gerne mal vorbei bei weareholy.com/radioravnica. Aber legen wir mal los mit dem ersten Thema, und zwar der Ankündigung, wie wir es normalerweise immer haben. Vom 6.12. bis 8.12. findet die Gamevasion in Hannover statt. Und wir sind auch da. Wir sind schon sehr in den Vorbereitungen. Die Terminkalender füllten sich nach und nach immer stringenter. Man musste Leute finden, mit denen man wie, was, wo streamen kann. Ich habe eben schon gefragt, du hast schon echt schon Bock auf die Gamevasion, oder?
Ja. Und ich vermute, du auch tatsächlich.
Ja, definitiv.
Weil es wird sehr, sehr cool. Wir haben so viel vor Ort, wir haben so viel Power. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich schon ein paar Stimmen gehört habe, ich weiß nicht, Eintrittspreis und so und schwierig und so. Und ich denke mir so, ihr kriegt so viel geboten, es ist so viel da. Und es sind auch so viele Leute, die mir schon gesagt haben, hey, ich bin da, ich habe Bock da drauf. Ich habe Bock, mit so vielen Content-Kreatoren zu zocken. Ich habe Bock, da wirklich den ganzen Tag über mein Leben zu verbringen. Und da stimme ich halt komplett zu. Und da muss ich sagen, ich glaube, das wird richtig geil.
Genau, und es ist halt auch mit Abstand wohl die beste oder die bestausgestattete Messe, die wir so besucht haben, also zumindest was so Technik angeht. Das Ganze ist ja hauptsächlich eine LAN-Party, aber es hat auch eine große Content-Creator-Area. Wir haben im Magic-Bereich eigene Setups nur für Gameplay, wo auch starke PCs stecken, wo mehrere Kameras stecken. Also wir werden wirklich in der Lage sein, sehr guten Zeug auch aufzunehmen und zu streamen. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf, denn wir haben ein paar Streams, wo wir beide dabei sein werden. Ich gehe einfach mal die Tage durch und werde euch da so ein bisschen erzählen, wo wir wie zu finden sein werden, beziehungsweise wo wir was machen werden, auch wenn ihr zu Hause seid. Angefangen mit Freitag, da haben wir um 12.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von mir, von Gamery, haben wir in der MTG-Area einen Livestream mit Tobi von Elder Demon Highlander, Matthias vom Commander Amateur und dir, Marc.
Yes, Commander spielen.
Wo wir eine Runde Commander spielen werden. Willst du schon verraten, was für ein Deck du mitbringen willst?
Dein einziges Deck? Weiß ich tatsächlich nicht.
Ach so, okay.
Aus dem Grund heraus, weil ich welche Laien werde. Ich werde nicht nur mit Urteil rumlaufen, keine Sorge. Ich will auch eine Runde Urteil spielen. Und ich habe auch gehört, irgendwann haben wir auch was vor, wo wir ein bisschen mehr Power reinlegen sollen. Ja. Und ja, da würde ich dann Urteil spielen. Vielleicht doch nicht.
Genau, also ich habe noch kein Thema irgendwie vorbereitet für die Streams. Also einfach mal gucken, was so passiert. Aber direkt im Anschluss, der Slot geht quasi bis 15 Uhr, bzw. 14.30 Uhr. Und direkt im Anschluss danach geht's weiter bei Uno auf dem Stream. Uno-MTG auf Twitch. Dort sind auch wir beide vertreten?
Yes.
Genau. Ja, das heißt, dort werden wir dann schön zu viert mit dem Uno streamen. Wahrscheinlich müssen wir räumlich einfach nur auf den anderen Tisch eben rüber switchen und
gut einmal rüberrollen.
Genau, aber dann am Freitag um 17 Uhr geht's auch direkt schon weiter mit der Mainstage. Da werden wir auf der Bühne sein mit MTG Malone, Prozeit, Uno, Commander Schmiede, Solaris und Uno. Und eben wir beide. Und es wird ein Booster-Battle geben. Das heißt, ihr könnt da vorbeischauen, ihr könnt euch Booster auswählen und uns nach und nach herausfordern und schauen, ob ihr es einmal durch die Content-Kreatoren durchschafft. Ein ziemlich cooles Event, ich freue mich da sehr drauf. Es klingt gespannt. Auf jeden Fall schon ziemlich groß, also Mainstage. Und wir haben schon so einen Zeitablauf bekommen, wann wir zur Verkabelung da sein wollen und so. Da bin ich mal gespannt. Also
Es ist halt wirklich, wenn es wirklich Mainstage ist, ist es halt schon ein großes, cooles Event. Und ich habe da wirklich Bock drauf. Ich habe das am Wochenende wieder gemerkt, wie geil ich es einfach finde, auf Kamera zu sein. Surprise. Und ja, ich glaube, das wird richtig cool.
Ja, definitiv. Der Rest davon oder der Rest des Tages, des Freitags, wird dann free sein für uns zumindest. Ich weiß nicht, hast du Pläne für, sag ich mal, zwischen den Schedule-Punkten? Wirst du da hauptsächlich im Magic-Bereich sein? Wirst du dich auch selber ein bisschen herumlaufen?
Hast du Pläne es gibt ja keinen richtigen Zwischen. Also wir haben ja wirklich, also gerade den Freitag, der ist ja absolut crazy voll. Und es gibt nur einen danach und einen davor. Ja. Und in dem davor ist es tatsächlich so, dass ich mit einem Partnershop von mir, die vor Ort sind, Gate to the Games, rumlaufe und mit denen ein Video mache, weil ich denen versprochen habe, ich mache mit denen einen Vlog, weil die sind halt extra dafür vor Ort gekommen, weil ich auch mit vor Ort bin. Die wollen was Cooles mit mir starten. Mhm. Und ja, deshalb, davor bin ich im Vlog, dann erster Stream, dann zweiter Stream, dann Mainstage. Und dann werde ich wahrscheinlich ganz schnell irgendwo ausspannen müssen.
Genau, dann geht's aber auch schon direkt am Samstag um 11 Uhr für dich weiter, denn du bist der Commander-Schmiede im Meet & Beat zum Jumpstart-Spielen, auch in der Magic Korrekt. Area, ne?
Korrekt. Wir werden da sein, wir werden einfach mal so schauen, gegen wen man so spielen kann. Wir sitzen da, wir quatschen mit euch, aber wir spielen auch gerne Jumpstarts. Gibt immer zwei Jumpstarts, mit denen kann man dann spielen, man mischt die zusammen, spielt gegeneinander und ja. Mal gucken, ich glaube, der Gewinner kriegt auch sogar ein bisschen was.
Ordentlich, ordentlich. Dann geht's für mich im Anschluss weiter um 13 Uhr in der Magic Area. Wird's wieder einen Stream geben. Das heißt, an beiden Tagen so rund um die Mittagszeit, am Freitag um 12.30 Uhr, am Samstag um 13 Uhr, werde ich wieder eine Runde Commander spielen. Diesmal mit Typical Lottie, Grumpy Emma und Kara MTG. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich find's ja immer spannend, auch gerade bei solchen Events auch neue Leute kennenzulernen. Ja. Und Lottie und Emma kenne ich, aber mit Kara habe ich tatsächlich vorher noch nicht Magic gespielt. Deswegen wird das wahrscheinlich auch eine ziemlich schöne Sache.
Yes.
Und dann sind wir schon wieder zusammen im Stream. Direkt im Anschluss 15:30 in der Magic Area bei Was mit Pappe? Den Jungs auf Instagram, die da ganz viel fabelhaften Content machen und auch mittlerweile streamen. Auch da wird wahrscheinlich wieder Commander gespielt werden. Ist das, was du meinst, wo höheres Power-Level auch gewünscht ist?
Keine Ahnung. Ich werde es rausfinden. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Decks mir geliehen. Werde immer dann fragen können, was wollen wir denn für ein Power-Level spielen? Das ist großartig. Das habe ich noch nie gemacht.
Ja, ich werde auch, glaube ich, so eine gewisse Bandbreite mitnehmen. Ich glaube, ich würde mich, wenn es eine Skala ist, so im oberen Mittelfeld, so eine 7, genau, klassisch, so aufbereiten. Aber ich habe eben noch jemanden erklärt, was Rule Zero ist. Und meinte dann auch so, dass man halt, ne, man hat so High-Power-Spell-Stuff, dass man schwierig interagieren kann. Das ist so höheres Power-Level. Die meisten Decks von mir sind irgendwie Kreaturen, wenn ich angreifen will und gewinnen möchte. Also relativ handelbar. Und dann halt Precon, wo es halt auch ein bisschen länger dauern gehen kann. Aber das werdet ihr alle herausfinden. Also schon ein paar Commander-Runden, die es auch contentmäßig dann im Nachhinein zu sehen gibt. Am Sonntag wird auch für uns ein Content-Tag. Wir haben da um 12 Uhr die Aufzeichnung von Radio Ravnica auf Folge Nummer 273, also die nächste Radio Ravnica-Folge, wird live von der Gamevasion quasi aufgezeichnet. Das ist ja so Tradition, wenn wir schon mal gemeinsam unterwegs sind.
Absolut.
Wir schauen gerade noch, wir sind in der Creator Area dafür. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, da quasi Publikum in irgendeiner Art und Weise abzubilden oder irgendwo zu haben. Ich werde mir das hier doch mal angucken und wenn es irgendwas geben wird, wo wir sagen können, hey, es kann sich für euch lohnen, auch um 12 Uhr zur Creator Area zu kommen, weil wir da halt eben aufzeichnen und ihr wollt irgendwie bei Radio Ravnica dabei sein, dann schreiben wir es euch am besten halt bei Instagram und einfach mal folgen. Also MDG Blackset, Gamery 93 auf Instagram bei mir. Also haltet da mal Ausschau auf unsere Stories. Aber wenn wir uns da verpassen, sehen wir uns spätestens um 14.30 Uhr beim Meet and Greet von Radio Ravnica. Das ist auch bei der Creator Area direkt nebenan, wo die Studios sind, wo die Leute auch von da aus livestreamen. Da werden wir da sein für, ich glaube, eine volle Stunde oder sogar anderthalb. Und von gegen euch zocken, mit euch Sachen signieren, Fotos machen, Sticker verteilen, alles, was wir da so haben, wird es da eben geben. Deswegen, wenn ihr einen garantierten Ort haben wollt, wo ihr uns auf jeden Fall treffen werdet an diesem Wochenende, dann ist es Sonntag, 14.30 Uhr in der Creator Area. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Es wird mein zweites Meet and Greet. Das letzte Mal war auch schon auf der Magic Con ziemlich wild, weil ich gehe mal davon aus, dass erstmal keiner kommt.
Ja.
Stimmt, und dann war es auf einmal dann irgendwie schon eine längere Schlange auch da, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so okay, mit jedem eine Runde Pioneer zu spielen, wird vielleicht ein bisschen eng. Aber wir gucken mal, wie es halt so wird. Wir haben ein bisschen Zeit und ja, ich habe da auch schon mega Bock drauf. Aber das soweit zu unserem Scheduling. Ja. Was nehmen wir denn mit? Wir haben eben schon Decks genannt. Du hast eben schon gesagt, du willst ein paar Decks dir auch ausleihen, aber auch Ujitai wird dabei sein. Ja, was hast du denn sonst so dabei? Nimmst du auch Legacy mit?
Ja, tatsächlich. Ich werde ein Legacy-Deck mitnehmen. Ich werde auch ein Pioneer-Deck mitnehmen. Vielleicht ein Pauper-Deck. Kann man ja gerade noch so mit reinpacken. Und vielleicht ein Modern-Deck. Also ich werde eigentlich einmal alles einpacken.
einmal eine Palette.
Genau, eine Palette Decks bitte und halt ein Legacy-Deck. Ich glaube, das reicht. Ich denke nicht, dass ich da viel zum Legacy-Spielen kommen werde. Weil ja, Legacy ist nicht so das beliebteste Ding manchmal. Und auf den Events passiert es dann relativ selten, dass jemand sagt, ups, ich habe ein Legacy-Deck dabei. Das passiert halt nicht so häufig.
Ich habe zufälligerweise gerade mein Legacy-Deck dabei.
Genau, zufälliger.
Genau.
Und ja, dementsprechend das nicht. Aber den Rest werde ich zumindest mitnehmen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, für mich eigentlich ähnlich. Ich bin momentan noch im Debattieren, ob ich nur ein oder beide meiner Pioneer-Decks gerade mitnehmen soll. Zwei macht halt irgendwie immer ganz Sinn, dass selbst wenn Leute da sind und zum Beispiel eine Commander-Decks da haben, aber man ist irgendwie nur zu zweit oder man hat gerade einfach ein bisschen Zeit, dass man dann halt eins verleihen kann. Aber auf jeden Fall, Pioneer-Decks sind bei mir am Start. Ich werde mein Pauper-Deck auch auffrischen und mit dabei haben. Und dann werde ich wieder dabei haben. Also Thema, wenn man nur einen Mitspieler hat und man hat sogar irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde irgendwie zu killen, dann ist auf jeden Fall mit dabei. Commander-Deck-seitig habe ich auf jeden Fall Feather dabei. Ich bin momentan noch am Schauen, dass ich ein Captain America First Avenger-Deck zusammenkriege. Schön Equipments herumwerfe. Mal schauen. Ja, ich habe mir den geproxied. Ich habe sogar in der Stream, in der Videoversion werdet ihr es sehen, ich habe hier einen kleinen Schnurrbart drauf gefotoshoppt, damit ich sagen kann, das ist kein Proxy, das ist ein Alter. Heißt, da werde ich mal gucken, ob ich das Deck noch zusammenkriegen kann. Ansonsten die üblichen Verdächtigen. Also Sida Jabari wird dabei sein, Feather wird dabei sein, Deezer, The Restless werde ich mitnehmen, Karlek, Agro und ja, alles Mögliche auf jeden Fall. Was sollten denn Besucher dabei haben? Wenn man jetzt als Besucher von der Gamevasion dazukommt, man war vielleicht noch nie auf einem Magic-Event, was würdest du empfehlen, was man so im Rucksack dabei haben sollte?
Zu trinken. Auf jeden Fall zu trinken. Trinken ist so, so, so wichtig. Und das kann ich immer wieder sagen. Vielleicht habe ich das auch einfach mal wieder verraffelt auf der Comic-Con. Trinken ist so, so wichtig. Man fühlt sich so ausgebrannt und so fertig und so müde einfach. Und ich muss da sagen, das finde ich halt immer, da muss man immer drauf achten. Da muss man wirklich drauf achten, dass man sagt, hey, wir trinken genug und wir essen genug. Weil man hat Spaß. Man will ja auch, man verbringt ja Zeit. Und da fehlt's einem manchmal einfach so ein bisschen dieses, ja, ups, schon wieder 8 Stunden nichts getrunken. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall was zu trinken, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig aber auch Playmats, Decks, Würfel, alles so in dieser Richtung. Damit ihr spielen könnt, damit ihr Spaß haben könnt. Aber für mich immer, egal wo ich bin, wenn irgendjemand sagt, oh, Blackie, was soll ich denn drauf achten, was soll ich denn machen? Immer trinken. Immer. Also trinken und essen ist wirklich wichtig.
Ja, definitiv, definitiv. Deswegen ein paar Snacks einpacken, vielleicht eine Flasche Wasser, was man auch dann vor Ort irgendwie auffüllen kann, gerne mitnehmen. Es wird natürlich auch wieder so ein bisschen was da vor Ort geben. Also gehe ich einfach mal von aus, dass es ein paar Foodstände und sowas geben wird. Aber besser was in der Tasche haben, wenn man mal Hunger hat, dass man eben zugreifen kann. Und ja, Playmat ist immer so ein nicht wirklich geheimer Hinweis, weil die meisten Leute haben eine Playmat dabei. Aber Playmats bei gerade stark besuchten Events, wo wir jetzt einfach mal ausgehen, dass es auch davon eins geben wird, sind auch immer so ein schöner Begrenzer der eigenen Spielfläche. Das heißt, sollte es mal enger werden, links und rechts von euch, wenn ihr eine Playmat habt, signalisiert das ziemlich klar so, okay, das hier ist mein Spielbereich. Und seht davon ab, den zu sehr zu auszureizen, also gerade mit sowas wie einer größeren Deckbox oder sowas, dass die dann noch daneben steht. Vielleicht hat man einen Rucksack noch daneben, vielleicht hat man noch andere Sachen daneben. Wenn ihr merkt, es ist eng, den Rest vielleicht in die Tasche, den ihr jetzt gerade nicht braucht. Würfel und Deckbox können auch auf der Matte irgendwie Play sehen oder abgelegt werden. Von daher, ja, hoffe ich, dass das ein ganz guter Hinweis war. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der uns irgendwo sieht, irgendwo uns anspricht. Dafür sind wir da. Dafür ja, sind wir da irgendwie auch eingeladen worden, um das halt auch so ein bisschen zu leben. Für die Community, für euch dabei zu sein. Und dementsprechend schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr dabei sein werdet auf der Gamevasion. Was so eure Pläne sind dafür. Habt ihr vielleicht auch Interesse an den anderen Bereichen, die es da gibt? Es gibt ja einen Boardgames-Bereich, es gibt einen Cosplay-Bereich, es gibt einen Sci-Fi-Bereich. Allerlei mögliche andere Sachen. Sind ja auch noch andere Creator mit dabei, die jetzt nicht mit Magic so viel am Hut haben. Aber schreibt uns gerne in die Kommentare und ins Discord. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter mit einem neuen Booster-Set, was rauskommt, aber nicht wirklich, denn es ist ein Arena-exklusives Set, und zwar Pioneer Masters. Ein Digital-Only-Reprint-Set, was es nur auf Magic Arena geben wird. Für alle Leute, die Pioneer Masters jetzt noch nicht so verfolgt haben, was ist es und ist es was, worüber man, also wofür man excited sein sollte als Magic-Spieler?
Weiß ich nicht. Es kommt so ein bisschen drauf an, inwieweit man tatsächlich eine Möglichkeit hat, das mit dem Arena-Client auch wirklich zu machen, wie viel Spaß man damit haben kann, das zu tun. Weil wir wissen das leider nicht. Pioneer ist immer noch so ein kleiner, schwieriger Aspekt innerhalb von Arena. Und ich hoffe einfach, dass sie das relativ zügig irgendwann mal hinbekommen, dass Pioneer drauf lebt. Und ich glaube, wenn sie das schaffen mit Pioneer Masters, dann glaube ich tatsächlich, dass sie das schaffen, dass man da auch Spaß dran haben kann. Das Problem ist aber, Pioneer ist aktuell auf Arena halt so viel vertreten wie, keine Ahnung, Modern. Nämlich gar nicht. Und deswegen kann ich das null einschätzen, wie das wirklich ist, weil sie haben es so oft angekündigt, dass sie was machen wollen mit Pioneer und mit irgendwelchen anderen Sachen, und du denkst jedes Mal, ja, jetzt machen sie es, und dann kommt auf einmal, ja, und übrigens, wir machen auch noch das Ganze in, keine Ahnung, Brawl, und deswegen machen wir jetzt Pioneer-Karten, die Remaster, keine Ahnung. Ich habe einfach Angst davor, dass sie trotzdem irgendwas wegmachen, und da, ja.
Ja. Also ich bin auch mal gespannt, wie das Set angenommen wird. Ich habe das Gefühl, es ist momentan, ja, es geht im Weihnachtsgeschäft so ein bisschen unter. Also es war ja was sich auch teilweise die Leute schon sehr gewünscht haben. Die ganze Historie hatten wir ja auch schon mal besprochen in der vorigen Episode. Das ist ja eigentlich schon seit 2020 geplant war, Pioneer Masters drauf zu haben, weil es ja so viele Karten gibt, die Play gesehen haben damals schon, die es nicht auf Arena gibt. Und dann, wie du schon meintest, gab's sowas wie Shadow of Innistrad Remastered, dann gab's halt Amon Kheth Remastered, dann gab's so viele andere Sets, wo man dachte, okay, gehen sie jetzt quasi chronologisch rückwärts, aber nein, da kamen Horizons-Sets noch dazu, dann kam Alchemy noch dazu, dann gab's einen Focus auf Historic als eigenes Format, was ja ursprünglich so das nicht rotierende Pioneer-Format sein sollte, aber da kam dann Alchemy-Card mit rein. Es war kompliziert. Long story short, jetzt haben wir's. Das Set soll 394 Karten beinhalten. Mhm. Wovon wir nicht alle wissen. Es gibt, das Set kommt am 10. Dezember raus. Das heißt, es ist auch nicht mehr so weit hin. Es gibt vom jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme Donnerstag, Freitag gibt's ein Early Access Streamer Event, wie es zu vielen Arena Releases das eben gibt. Und da werden schon viele Karten auch geshowcased werden, weil man auch das Limited von Pioneer Masters eben spielen kann. Aber bisher haben sie wirklich nur so, ja, was sind das? 20 Karten oder sowas angekündigt?
Um den Nähe rum, was halt nicht mal ein Sechstel oder so ist.
Ja.
Nicht mal andersweise.
Also es wird so ein Überraschungsrelease, nehme ich mal an.
Ja, aber warum? Also, sie haben doch da einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben einen super coolen, eine super coole Sache, die die ganze Zeit haben wolltet. Hier gönnt euch und irgendwie machen sie es nicht. Und das macht mich so nervös.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, viele vermuten halt so ein bisschen, dass es halt so auch eine Möglichkeit wird, halt im Limited sowas wie Shocklands mit reinzubringen oder andere Lands, die dann auch Pioneer Play halt eben sehen sollen, dass man wirklich mit so einem Limited-Deck danach hingehen kann und entweder ein Archetyp draften kann, wie ich drafte mir jetzt Arclight Phoenix oder ich drafte mir jetzt ein Humans-Deck oder so. Und halt auch einfach, um ein bisschen die Leute zu entlasten, was die Wildcards angeht, dadurch, dass man halt sagen kann, hey, du spielst Limited und nicht rotierende Formate quasi in Arena zu spielen, ist ja immer so eine gewisse Hürde, ja, weil du brauchst so viel mehr Wildcards, als du durchs normale Spielen bekommen würdest, weil du ja auch nur Standard-Sets draften kannst, oder halt ne, nur zeitlich limitiert auch andere Sets draften kannst. Und Pioneer Masters soll da so eine Gelegenheit sein, eben ja, Sealed- und Draft-Events, damit die Leute onzuboarden in ein Pioneer. Was ich erstmal löblich finde, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben.
Ja, das ist richtig.
Ja, mich macht's trotzdem ein bisschen nervös, keine komplette Setliste zu sehen, weil ich würde gerne bewerten, wie viel Pioneer in Pioneer Masters liegt, weil das ist so ein ganz großes Problem, was ich damit habe, ist, dass man jetzt nicht weiß, in welche Richtung sie gehen. Also, in einer optimalen Welt wäre das halt so, dass du halt wirklich Competitive Archetypen draften kannst. Aber auf der anderen Seite, sie können ja nicht alle Pioneer-Karten, die Relevanz, also, man könnte jetzt keinen Greasefang da draften, weil all die Greasefang-Karten quasi verteilt sind. So, weißt du, was ich meine?
Ist das so? Warum kann man denn keine Greasefang-Karten reprinten?
Man könnte es halt reprinten, aber wahrscheinlich liegt der Fokus eher auf Karten, die noch nicht auf dem Klienten sind. Aber das ist halt das Ding. Also, mich würde halt mal wirklich interessieren, was so der Prozess dahinter ist. Und ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass halt ein großer Teil davon eben auch dahin geht, weil ja, weil sie halt im Endeffekt mehrere Sets zusammen komprimieren in ein Draft-Erlebnis. Und halt jetzt, ja. Es ist halt einfach ein schwieriger Umgang irgendwie, wie sie es momentan irgendwie machen. Aber wir können ja mal alle Karten, die wir wissen, dass sie jetzt drin sein werden, einfach mal durchgehen, weil es sind wirklich nicht so viele. Da haben wir in Weiß zum Beispiel Silence, in Blau haben wir Hidden Strings, Jace, Rinse Prodigy, Temporal Trespass und Void Shatter. In Schwarz haben wir Behold the Beyond, Dark Petition, Gurmag Angler, Liliana, Heretic Healer und Tessigar the Golden Fang. Dann in Rot haben wir Legion Loyalist und Purphoros, God of the Forge. In Grün haben wir Gladecover Scout, ein quasi Boggle, wenn man so will, und Hornet Nest, Sylvan Caryatic und Voyaging Satyr. Im Multicolor-Slot haben wir Atreus, God of Passage, Bring to Light, Mogis, God of Slaughter. Und im Colorless-Bereich haben wir dann noch Bane of Balaghet. Und als Artefakt haben wir The Chain Whale. Land wird hier noch genannt Urborg, Tomb of Yawgmoth. Aber wie gesagt, das sind nicht alle Karten, die in dem Set drin sein werden. Oder sonst wird's ziemlich einseitig, würde ich sagen.
Irgendwie schon, tatsächlich.
Ja. Aber
Ist ja wild. Ich find's einfach wild, dass da einfach so wenig uns präsentiert wird. So wenig, wo wir sagen, hey, das ist das, was wir sehen, das ist das, was wir haben wollen. Es kann doch nicht alles sein, dass das so wenig uns gegeben wurde, oder?
Also, ich war auch überrascht, weil ich habe mir diese Card Image Gallery angeschaut und die hatten wir, glaube ich, letzte Woche kurz in einem Satz erwähnt, so Pioneer Masters findet gerade statt, aber es ist jetzt nicht so viel, als ob man da jetzt schon so viel drüber reden würde. Aber jetzt haben wir eine Woche später, jetzt am Ende der Woche ist das Streamer-Event, wo das Set halt schon ready sein soll zum halt spielen und testen und im Stream veröffentlicht werden soll. Und wir haben immer noch so die 20 Karten, die ich gerade vorgelesen habe, in der Card Image Gallery. Und das ist schon was, wo ich irgendwie denke, irgendwie weiß ich nicht. Also es kann natürlich sein, dass sie sagen, hey, es ist ein Arena-Only-Ding, es ist nicht so viel, was die Leute ja so interessant finden werden, dass man jetzt keine große Preview-Season daraus irgendwie macht. Aber es lässt auf jeden Fall so ein bisschen die Augenbrauen nach oben ziehen, inwieweit man das irgendwie, ja, was dahinter steckt. Vielleicht bauen sie halt wirklich sehr auf Creator, dass sie das halt eben pushen.
Ja, aber die sind ja auch nicht irgendwie eingebunden. Es sind ja, es wird einen Pre-Stream oder sowas wird's geben können, von einigen Leuten. Aber wie gesagt, wir haben keine Preview. Wir haben keine Ahnung, was drin ist. Und dann fragen wir uns am Ende, woran hat's, ich verstehe es nicht. Es ist auch was mich völlig fassungslos. Ihr merkt das ja. Mhm. Ihr kennt mich. Normalerweise bin ich immer derjenige, der auch gerne viel redet. Ich bin völlig fassungslos, wie man mal wieder mit Pioneer umgeht und mit Arena. Weil gefühlt habe ich mehr Informationen über den neuen Commander-Client als über Arena Pioneer. Das finde ich so seltsam, weil ich verstehe den Sinn dahinter, die Idee dahinter verstehe ich nicht.
Ja, total. Und ich bin auch gespannt halt, also es auf der einen Seite kann halt cool sein, so ein bisschen das darüber zu highlighten. Auf der anderen Seite habe ich halt wirklich das Gefühl, weil Pioneer-Interesse momentan sowieso ein bisschen niedrig ist. Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass für die nächsten Jahre oder für das nächste Jahr ist keine Regional Championship Season für Pioneer angedacht. Das will wieder ein Fokus auf Standard sein. Und Pioneer Masters war für mich zumindest so ein bisschen was, okay, ja, vielleicht wird's dann auf Arena so ein bisschen gepusht, dass wenn dann Pioneer wieder interessanter wird, wenn wir wieder eine Rotation haben, wo es erstmal wieder einen Abstieg in Standard geben wird, dass man dann sagt, okay, man hat einen Ort, den man auch empfehlen kann, sozusagen, hey, ne, hier kannst du Pioneer spielen. Auf der anderen Seite, ist es halt auch weird, wie das Limited dann aussehen wird, weil sie haben ein Bonus-Sheet. Aber im Endeffekt haben sie drei Bonus-Sheets, die in all 2-Wochen-Rhythmus quasi wechseln. Also wir haben ein Bonus-Sheet, also quasi eine Karte in jedem digitalen Pack, die ihr habt, ist von diesem Bonus-Sheet und ist dann auch im Limited legal. Und ihr könnt die Karten dann auch in Arena behalten. Das Thema für die ersten 2 Wochen, vom 10. Dezember bis 24. Dezember, ist Planeswalker. Vom 24. Dezember bis 7. Januar ist es Spells. Und vom 7. Januar bis 21. Januar ist es Devotion. Und das finde ich halt auch spannend. Auch davon wissen wir nicht, was für Karten drin sein werden. Werden es auch da quasi Karten sein, die es auf dem Klienten gibt, die es nicht auf dem Klienten gibt. Mit Spells gibt's da einen Überfokus auf Instants und Sorceries oder werden auch Artefakte und Enchantments drin sein. Und das sind alles so ein paar Fragen, die man gerade noch hat. Im Großen und Ganzen finde ich es jedoch immer noch gut, dass sie das auch machen. Das ist jetzt nicht dieses, wir werden damit auch offiziell Explorer verlieren, was, glaube ich, in der Kommunikation einiges leichter machen wird. Es ist noch nicht 100% Pioneer drauf, weil random Commons und Uncommons von, keine Ahnung, Takir oder Return to Ravnica sind halt nicht mit drauf. Aber alle mutmaßlich relevanten Karten sind jetzt auf dem Klienten drauf. Pioneer Masters als digitales Produkt kann man halt auch länger einfach verfügbar machen werden. Also, es hat positive Seiten, aber diese ganze Preview und Vorstellungsseite ist so untypisch zu dem, was wir normalerweise haben, dass ich mir schon ein bisschen denke, wisst ihr wirklich, was ihr gerade tut? Habt ihr einen Plan oder ist es jetzt einfach nur, wir segeln und gucken mal, wo wir hinführen?
Ich find's auch so spannend. Ich find's wirklich, wirklich spannend, weil es halt einfach so wild wenig einfach ist. Also wenn man das Ganze einfach besser promoten würde und besser vermarkten würde, und man kann ja wirklich sagen, was man will, Wizard of the Coast ist gut darin, Kram zu vermarkten, sonst würden wir lange nicht so viel kaufen. Und dann geben sie hierbei sich wieder keine Mühe. Ich bin völlig fassungslos, umso mehr ich mich damit beschäftige, wie sie damit umgehen. Ich finde es wirklich, wirklich schade.
Ja, definitiv. Aber ja, das soweit zu Pioneer Masters, zu dem Wissen oder Nicht-Wissen, was wir gerade über das Set haben. Wie steht's da mit euch? Habt ihr schon Bock auf Pioneer Masters? Seid ihr Explorer-Verfechter der ersten Stunde und seid quasi da mit dabei? Weil ich weiß, in der Community gibt's einige Leute, die Arena sehr krass für Explorer eben nutzen. Und die feiere ich auch. Und an die Frage an euch, nutzt ihr dann Pioneer Masters? Werdet ihr sehr viel Limited davon zocken? Oder sagt ihr, endlich habe ich einen Ort, wo ihr meine Wildcards reinstecken kann in die Finalisierung der verschiedenen Decks? Oder sagt ihr, hey, ich spiele kein Arena, ich spiele kein Pioneer. Was wollt ihr mir gerade erzählen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit der obligatorischen Weihnachtszeit, die wir auch hier thematisieren wollen. Denn zur aktuellen Zeit, Anfang Dezember, stellt sich natürlich die Frage, was holt man für Geschenke? Und wir haben uns dabei gedacht, wir hauen einfach mal so eine Empfehlung raus, was man so einem durchschnittlichen Magic the Gathering-Spieler oder Spielerin eben so schenken könnte. Yes. Das Ganze ist auch begleitet mit einem Guide-Artikel von Wizards of the Coasts. Erstmal die Frage an dich. Was sind denn so Sachen, worauf du achtest? Vergibst du viele Magic the Gathering-Geschenke? Wie hoch ist Magic the Gathering in deinem Geschenke-Ranking?
Nicht so hoch tatsächlich. Also gerade Magic the Gathering selber als Produkt nicht so hoch. Was aber daran liegt, dass ich hin und wieder ein paar Leuten ein paar Booster schenke, aber ansonsten ist halt nicht so viel da drin, wo ich sage, hey, hier, das ist doch das, was ihr sehen wolltet. Mhm. Hier haben wir Booster und voll cool und so. Nee, also wenn, dann gehe ich eher Richtung Merchandise, so Zubehör. Das ist das richtige Wort. Einfach Accessories. So Sleeves und Playmats, wobei Playmats freuen die wenigstens, Deckboxen und sowas in der Richtung. Das ist eher was, wo die Leute sagen, hey, voll cool. Weil beim Magic Card, man kann Booster schenken, dann weiß man aber nicht genau, was man demjenigen schenkt, weil man ja nicht weiß, was drin ist. Oder man schenkt ein Commander-Deck, aber vielleicht freut er sich über das Commander-Deck nicht, weil es nicht sein Spielstil ist. Und dann hängt er da und denkt sich, okay, ich kann es jetzt nicht auflösen.
Ja.
Und ja, es ist wirklich schräg.
Genau. Und deswegen haben wir uns auch so ein paar Kategorien vorausgesucht, wo wir sagen können, wir halten uns zum einen an dem Guide to Magic the Gathering Gifts, aber dann noch ein paar Sachen, die wir außerhalb dessen noch empfehlen können. Aber fangen wir mal an mit den Sachen, die hier empfohlen werden von Wizards of the Coast. Sie sagen erstmal Gifts for Commander and Casual Magic Players. Und sie nennen hier zum Beispiel Bundle-Produkte, hier zum Beispiel Doombarrow oder Duskmourne Bundle oder Commander-Decks, wo sie lustigerweise ein Commander-Deck zeigen mit Endless Punishment, was, glaube ich, überall ausverkauft ist. Oder zu Rentenpreisen online verkauft werden wird. Und Peace Offering von Doombarrow. Würdest du d'accord gehen, dass wenn du jemanden zum Beispiel hast, der in deiner Commander-Playgroup da sehr aktiv ist, dass man dem schon mal so ein Bundle schenken kann?
Bundle sind das Beste. Bundle sind das absolut Beste tatsächlich, weil mit Bundlen macht man nicht so viel verkehrt wie mit Boostern, weil man schenkt eine gewisse Anzahl an Boostern. Es ist nicht so teuer, dass man sagt, boah, ein Display für 1.180.000 €, nein, 160 Euro oder sowas oder 130, was die gerade kosten, ich weiß es nicht. Aber so ein Bundle kostet halt ungefähr ein Fuffi, kann man zu zweit drauflegen und sagen, hey, hab ich Bock drauf, hier, gönnt euch. Und das ist so schön tatsächlich. Und deswegen, Bundle sind großartig.
Und ich finde auch ganz schön, es ist natürlich ein bisschen, es geht ein bisschen d'accord mit vielen Kritikpunkten, die wir zu vielen Sets haben, aber dadurch, dass die Sets so, wie soll man sagen, so direkt sind in ihrer Thematik, also du guckst auf dem Duskmourne-Cover und du siehst Horror, du guckst auf dem Bloombarrow-Cover und du siehst cute Animals, du guckst auf andere Bundles, also auf Foundation, siehst ja generell allgemeines Magic the Gathering, Thunder Junction, Cowboys, Murders in Call of Manor, Detektive. Also wenn man grob auch weiß, in welchem Genre man sich befindet und gerade so Casual Player, wenn man vielleicht weiß, der eine Freund hat nur oder die eine Freundin hat nur ein einziges Commander-Deck, will eine Collection irgendwie anfangen, dass man dann sagen kann, hey, du bist doch auch eigentlich großer Horror-Fan, hier ein Duskmourne-Bundle. Oder du stehst eher auf cutesy Animal-Kram, dann hier Bloombarrow. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Was natürlich nicht besser macht, dass viele Welten in Magic the Gathering zweidimensional wirken. Aber das ist ein anderer Punkt. Es geht ums Beschenken und um positive Sachen. Commander-Decks wiederum, du hast eben schon gesagt, ist so ein bisschen auch ein Problem, ne? Weil manche Commander-Decks sind besser als andere.
Und Spieler und Spielerinnen haben nun mal auch verschiedene Ambitionen damit, verschiedene Dinge, die sie gut finden, verschiedene Sachen, die sie hübsch finden, die sie Spiel finden. Jeder von uns hat einen Spielstil. Und natürlich können wir raten. Ich kann sagen, der Robin, so ein Kontroll-Agro-Spieler. Und dann hängst du hin und sagst, nee, ich mag Burn und Combo. Was willst du von mir? Und das ist halt immer das Problem. Und niemand geht halt hin und sagt, hey, okay, sorry für das Commander-Deck, aber das gefällt mir nicht, ich gebe was anderes ein. Das macht halt niemand. Das ist einfach ein Problem. Und deswegen finde ich es einfach schwierig und bin da einfach der Meinung, der festen Überzeugung, ich kann es schon stärker sagen, dass Commander-Decks zu verschenken immer schwierig ist, es sei denn, die Person sagt, das Commander-Deck will ich haben.
Ja. Wenn die Kommunikation auf jeden Fall steht, da wäre ich auf jeden Fall auch, also wenn jemand eine Wishlist hat oder so und darauf sind spezielle Commander-Decks, ich bin auch mal großer Fan, wenn ich Wishlisten mache, dass man auch halt gerne auch ältere Commander-Decks nochmal sich anschaut. Also wirklich zum Beispiel, ich habe letztens im Saturn oder sowas gesehen, sie hatten so einen Ausverkauf von den ganzen Thunder Junction
Commander-Decks.
Ja, GameStop auch.
Der Ausverkauf.
Genau, aber da hatten die teilweise so Commander-Decks von Thunder Junction für 30 Euro. Ich dachte, das ist ein guter Deal. Das kann man halt, je nachdem, wenn man das, wenn man zum Beispiel Spellslinger haben möchte, kann man das Isser-Deck von Thunder Junction irgendwie empfehlen. Zum Beispiel auch das Boros Murders at Carl of Manor-Deck finde ich auch zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Und es ist ja auch mal ganz nett, auch selbst etablierten Spieler zu sagen, hey, du spielst normalerweise nicht Group Hug. Hier, Peace Offering für dich, für Bloom Barrow. Man muss immer gucken, ob die Person auch damit cool damit ist, wie du schon meintest. Es kann sehr persönlich sein. Aber ja, genau das da erstmal dazu. Wir haben es am Anfang schon gesagt, Foundations ist so ein bisschen auch ein sehr guter Einstieg und ich habe schon von vielen, vielen Leuten gehört, dass sie Foundations-Produkte verschenken wollen. Welche zwei Produkte kann man denn da besonders empfehlen?
Foundation, alles. Alles. Alles.
Einfach alles. Die gesamte Produktpalette.
Einmal alles. Sehr gut. Das ist tatsächlich leider so. Ja. Also leider in Anführungsstrichen. Also es ist tatsächlich Gott sei Dank so. Wir hatten schon lange kein so gutes Produkt mehr. Auch wenn vieles jetzt schon langweilt, weil es halt nicht das spready crazy Produkt ist. Mhm. Es ist halt ein Core-Set. Es ist ein 5 Jahre lang im Standard seines sehr gutes Set. Und wir haben Playbooster, die sehr gut sind, tatsächlich. Mhm. Und sehr gute Karten beinhalten. Bundle damit, wenn ihr Playbooster holt. Bundle, mega. Das Bundle ist sehr cool. Mhm. Wir haben die Möglichkeit, das eine Starter-Collection zu haben, wenn ihr die irgendwo günstig findet. Ja. Die ist meistens für 75 Euro oder so insane gut. Wirklich insane gut. Die Starter-Collection, als ich die aufgemacht habe für einen Channel von einem Sponsor, ich war vollkommen geflasht. Crazy Ding. Dann gibt's die
Beginnerbox.
Beginnerbox, die ist so geil.
Ja, einfach ist wirklich cool.
Sie hat einfach so ein halbes Bundle unten drin und dann so Fächer, wo man einfach die Karten reintun kann, damit man die Jumpstarts da reintut. Und es sind halt Beginner-Jumpstart mit Erklärung, wie das Spielfeld ist. Man hat ein Brettspielbrett. Es ist so insane gut.
Ja.
Und zu guter Letzt, auch die Collector-Displays. Ich habe so viele Collector-Displays mittlerweile aufgemacht und kein einziges davon war negativ. Und es ist insane. Dieses Produkt ist insane. Und Foundation bringt so viele neuere Leute rein. Es ist ein guter Start für die nächsten Jahre. Und es ist halt auch ein Magic-Start in die nächsten Jahre. Es ist kein, hey, hier habt ihr Beginning Herr der Ringe oder so. Mhm. Sondern ihr habt Magic da drin. Und deswegen kann man das sehr gut verkaufen. Man kann Leuten sehr gut den Hype dafür generieren. Man kann Leuten das beibringen dadurch. Man hat so viele Starter. Es ist so cool und so schön. Deswegen, Foundation kann ich alles empfehlen zum Starten.
Ja. Tatsächlich, was ich halt viel gehört habe, ist, dass die Beginnerbox gerade eben sehr beliebt ist, weil sie ist wirklich bei so 20, 30 Euro, glaube ich. Und hat wirklich alles für den Start. Du hast echt als Brettspielversion von Magic the Gathering wirklich einiges an Varianz drin durch diese Halbdecks, die man immer wieder austauschen kann. Du hast ein Guided Play, um am Anfang erstmal durchzukommen mit dem Katzen-Vampir-Deck. Wir haben sie ja auch im Stream aufgemacht und es war, ist eine super coole Box. Ich habe die tatsächlich auseinandergenommen, die Karten und dann, weil ich hatte ja schon eine Sammlung an Jumpstart-Packs, die ich ohnehin da hab. Die habe ich jetzt quasi in diese Bundle-Box, die du meintest, mit diesen Trennern, einfach rein verfrachtet von jeder Farbe 2. Und es ist halt ideal. Es ist so eine schöne Box, die kannst du einfach so zu Brettspielen stellen. Ich finde es super, die im Regal zu haben, aber sie ist auch ein cooles Geschenk für auch jüngere Spieler, die jetzt erstmal neu dazukommen wollen, für Leute, die nicht viel Kartenspiele oder TCGs überhaupt kennen. Weil im Endeffekt, selbst wenn sie nicht in Magic groß einsteigen, mit der Beginnerbox haben sie alles, was sie brauchen, um stundenlang mit Magic Spaß zu haben. Also große Empfehlung auf jeden Fall auch von meiner Seite aus. Genau, und dann hast du eigentlich auch schon Booster auch schon mitgenannt. Ich würde noch Jumpstart mit da reinwerfen.
Ja, Jumpstart. Das habe ich
auch
aufgemacht. Ich habe das noch nicht aufgemacht von Foundation. Ihr habt das schon gespielt, wo?
Yeah, wir haben es schon gespielt und ich habe in dem Goblin-Ding gibt's ja diese Anime-alternative Art-Dinger. Und da hatte ich aus Versehen irgendwie eine 16-Euro-Karte drin mit dieser Ankamen. Heißt die irgendwie Greka oder so?
Ja.
Und die ist halt zum einen ziemlich cool für ein Goblin-Deck und zum anderen halt einfach random in so einem Jumpstart-Pack mit drin gewesen, wo ich dachte, geil, nicer Value. Ich habe auch eine Adeline im alternativen Artwork, wo ich dachte, wenn ich die noch mal irgendwie Commander spiele oder sowas, dann packe ich auf jeden Fall das alternative Artwork rein. Krass, und das sind auch so Upsides davon, ne? Das ist schon ziemlich cool.
Also, Jumpstart ist einfach cool. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, aber spielen wollt oder generell spielen wollt, ich werde das erste Mal Jumpstart Foundation auf der Gamevasion spielen.
Ja.
Ich bin so hyped darauf.
Definitiv, definitiv. Aber abseits von Magic-Produkten gibt's natürlich auch viele Sachen, die den TCG-Spieler im Allgemeinen eben auch nützlich sein kann. Wir haben es nochmal unterteilt in quasi nützliche Geschenke und in persönliche Geschenke. Je nachdem, ob man die Person eben direkt kennt oder halt ne, vielleicht auch etwas entfernter, vielleicht ist man in derselben Playgroup, aber weiß jetzt nicht unbedingt, was so die Interessen außerhalb von Magic sind. Mhm. Und nützliche Sachen kann man einfach aufzählen. Deckboxen, Sleeves, eine Playmat, vielleicht mit einem beliebten Artwork oder mit einem nützlichen, also wenn es ein neuer Spieler ist, vielleicht gibt es Playmats auch mit so verschiedenen Kartenzonen oder sowas. Würfel kann man eigentlich immer gebrauchen, auch sowas wie Stauraum, eine Aufbewahrungsboxen für Deckboxen, wie zum Beispiel in Quiver oder Omnihive. Aber auch selbst so diese großen weißen BCM-Boxen, wo man einfach so Kartenreihen hintereinander einlegen kann. Das sind so relativ kostengünstige, aber trotzdem ja sehr dankbare Geschenke, weil ich bin zum Beispiel ein Typ, ich nutze diese Sachen so krass viel, aber kaufen bin ich immer zu faul für. Also ja, gerade was absolut. So Sachen geht, wie halt so Aufbewahrungssachen. Ich glaube, die einzige Sache, die wir uns beide relativ zeitnah gekauft haben, sind diese Vinyl-Rollenhänger.
Oh ja,
Die ich einmal auf Instagram gepostet habe und dann seitdem immer noch, bis zum heutigen Tage, obwohl das schon ein paar Monate her ist, immer wieder Nachrichten bekomme, hey, wie heißt noch mal dieses Türhänge-Ding, was du da hast für deine Playmats? Und das sind Vinylrollenhänger. Einfach bei Amazon eingeben oder wo auch immer man kauft und man findet das tendenziell. Kostet auch nicht so viel.
Nee.
Ich glaube so 10 bis 15 Euro oder so. Und man kann wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Playmats oder so habe ich da locker
hängen. Zwischen 10 und 40, aber wenn ihr die 40er kauft, müsst ihr aufpassen, die ist doppelseitig. Das ist nicht so geil. Aber zwischen 10 und 20, die sind gut.
Genau, bei mir hängt's halt, wie gesagt, an der Tür. Ich kann da halt schön nach Spiel, also ich habe ein paar Lorcana-Matten, ich habe Star Wars Unlimited-Matten, halt die Magic-Matten, neutrale Matten, eigentlich alles da, was man irgendwie nutzen kann. Und es macht sich auf jeden Fall schön. Gerade wenn man viele Playmats hat, wie die meisten Spieler nach einer gewissen Zeit, ist das eine ganz nette Aufbewahrung. Weil sie sind auch nicht ganz verstaut. Ne? Man kann es immer noch gucken.
Genau.
Was gibt's denn so für persönliche Geschenke, die man so empfehlen kann? Wenn man jetzt jemanden hat, wo man sagt, hey, keine Ahnung, mein besten Freund, beste Freundin, vielleicht Partner, ne, man spielt gemeinsam Magic oder man weiß, worauf die Person steht in Magic. Was kann man denen denn so anbieten?
Wenn man eine sehr persönliche Sache haben will, was ich sehr gefeiert habe, sind immer selbstgemachte Sachen. Mhm. Und da habe ich bei einem Kollegen von mir zum Beispiel, dem seine Frau arbeitet in der Druckerei. Und die hat zum Beispiel dann also man kann es auch bestellen, keine Sorge. Ihr müsst nicht in der Druckerei anfangen zu gehen, sondern dann hat so ein Blog, wo man halt dann die Lebenspunkte aufzahlt und so. Und das war einfach so mit einem eigenen Logo drauf oder so. Das war einfach cool, das war einfach schön. So, hey, ich bin auf Turnieren, ich habe meinen Blog dabei.
Ja.
Und die Person hat es dann einfach in der Hand und kann es dann mitnehmen. Das ist sehr, sehr schön und sehr cool, finde ich. Und was ich persönlich immer sehr, sehr gut finde, beziehungsweise das, was wenn man so in die persönlichen Sachen reingeht, was sehr persönlich ist, ist Würfel.
Mhm.
Würfel sind ultra persönlich. Ich weiß bis heute noch, welchen Würfel ich von welcher Person geschenkt bekommen habe und welche Person mir damit sehr viel Pech in meinem Leben und welche sehr viel Glück in meinem Leben gebracht hat. Und Würfel zählen für mich zu einem der persönlichsten Geschenke. Es klingt dämlich, aber es ist so. Würfel gehören zu den persönlichsten Geschenken, die ich nur habe. Das ist schon crazy.
Es sind halt so Sachen auch, gerade wenn man dann so eher Premium-Sachen hat. Also bei Würfel denke ich zum Beispiel immer an Cats in a Dice Bag. ein super sympathischer Typ, den ich mal auf dem Command Fest kennengelernt habe. Mhm. Und von dem ich auch direkt zwei W20 abgekauft habe, so Spin-Down-Sachen. Und wenn die halt schöne, hohe Qualität haben, vielleicht halt auch irgendwas Persönliches wie ein Logo oder ein Lieblingsset eingraviert oder sowas. Oder er hatte auch zum Beispiel von Lord of the Rings, hatte er einen Plastikring in Feuer in diesem W20 drin gehabt. Sowas ist immer cool, auf jeden Fall. Aber was wir zum Beispiel mit der Playgroup machen, wir machen so ein Magic-Wichteln. Und da haben wir quasi unsere Präferenzen, unsere Lieblingsfarben, alles in ein Dokument geschrieben. Dann gewichtelt, wer wen kriegt. Und wir machen quasi für jeden ein persönliches Booster-Pack von 14 bis 15 Karten in dem Thema der jeweiligen Person. Das Ganze natürlich auch mit einem Geldlimit, ich glaube 10 Euro oder so. Also es muss jetzt keine Ahnung, Emrakul und krasse Karten drin sein, One Ring oder so. Nein, das nicht. Es geht nur darum, quasi persönliche Karten zu finden, die Person so ein bisschen ausmacht, wo sie gesagt hat, hey, das mag ich. Und man hat sich Gedanken gemacht, hat ein eigenes Booster zusammengepackt und es ist so ein nettes kleines Gift, wo ich denke, da würde ich mich auch sehr persönlich drüber freuen oder werde ich mich drauf freuen, wenn das Wichteln dann stattfindet. Ansonsten, wenn man so ein bisschen mehr Planungszeit hat, kann man auch sowas wie an Altars überlegen, also dem Übermalen von Karten, dem professionellen Übermalen von Karten von Künstlern. Casual Altars ist da zum Beispiel einer, den man auf Instagram auch viel dazu postet. Ja, ist auch viel auf Conventions unterwegs und diese Leute kann man dann einfach entweder bei Instagram oder auf der Webseite anfragen, schauen, ob man irgendwo in der Nähe oder sowas ist und dann da auch Karten eben drüber eben bestellen oder anfragen.
Was auch cool ist, sind Sleeves tatsächlich. Also selbstbedruckte Sleeves tatsächlich. Custom Sleeves gibt's zum Beispiel von Dragon Shield einen Sleeve Crafter, wo man selber eigene Bildchen reinmachen kann. Ich habe da zum Beispiel von mir das Logo drin. Du hast, glaube ich, Radio Ravnica Sleeves auch mit dabei und so weiter.
Genau, hatte auch gesehen, jemand hatte sein Haustier auf dem Rinnenzera Commander Deck.
Ein Kollege von mir hat sich selbst auf den Sleeves, wie er mit einem Bademantel bekleidet am Fenster steht.
Ja.
Das ist ganz großartig. Ich liebe das. Das dafür sorgt, dass Leute immer wieder sehr verwirrt da drauf schauen. Aber ja, also es ist wirklich witzig.
Genau, sonst hast du noch Merch und andere Sachen erwähnt. Was auch immer ganz nett ist, ist halt ausgedrucktes Artwork oder Promo-Geschichten, Magic-Poster. Ich habe ja zum Beispiel das War of the Spark-Poster hinter mir immer hängen oder auch diese größeren Karten. Wenn man davon eben ein paar sammelt und man irgendwie sagt so, hey, ich rahme dir das schön ein und mach dir irgendwie so ein Set an Karten, die man sich schön aufhängen kann. Das sind immer coole Sachen. Also das sind auch Sachen, wo man vielleicht so ein bisschen out of the box nicht so viel Geld ausgeben muss für Sachen und man muss nicht drüber nachdenken, was hat die Person schon? Sie ertrinkt schon in Sleeves oder Deckboxen. Sondern einfach so ein schönes Poster oder sowas, da freut sich jeder drüber.
Ja, das ist richtig.
Und ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich auch schon echt genug Tipps gegeben, hoffentlich. Ja. Also schreibt gerne auch noch in die Kommentare oder ins Discord, was ihr denn gerne geschenkt haben möchtet oder was ihr eurer Magic the Gathering Spielerin oder Magic the Gathering Spieler in eurem Leben denn so verschenkt zu Weihnachten. Ob ihr was verschenkt, ob ihr auch sagt, hey, vielleicht mache ich auch einfach was ganz anderes, muss nicht sich immer um alles um Magic drehen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir machen mal wieder eine Runde Ask Us Anything. Marc, wie kommen die Leute denn auf den Discord? Nee, andersrum. Wie kommen die Leute denn in die Ask Us Anything Gruppe mit ihrer Frage?
Über den Discord.
Das wollte ich vermeiden, aber gut.
Über die Ask Us Anything Gruppe könnt ihr, auf jeden Fall könnt ihr in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung unten einen Link finden. Dort findet ihr unter anderem auch den Link zum Discord. Wenn ihr dort auftretet, neue dabei seid, werdet ihr durch den Discord geleitet. Mhm. Dort könnt ihr dann eben schauen, was ihr schon so habt, was ihr nicht habt und was ihr schon Cooles machen wollt. Und da könnt ihr auch in den Bereich Ask Us Anything eine Frage reinstellen, die wir im Podcast beantworten sollen. Da soll jetzt nicht drin stehen, hier ist meine Deckliste, welche Karte soll ich verändern? Mhm. Dafür haben wir keine Zeit, leider. Das weiß unsere Community meistens sogar noch viel, viel besser als wir. Da gibt es einen eigenen Community-Bereich für. Aber wenn ihr irgendwas fragen wollt, was fahrt ihr für Autos? Welche ist eure Lieblingsfarbe? Welche Karte spielt ihr bei Magic? Oder irgendwas, könnt ihr das auf jeden Fall gerne dort reinschreiben.
Genau, und so hat es zum Beispiel gemacht Christbaum FFM. Wir bleiben auf jeden Fall im Weihnachtsthema.
Yes.
Ich sehe immer wieder Monocolor-Decklisten, zum Beispiel Modern und Legacy, die Fetchländer spielen. Ich verstehe noch nicht ganz, warum. Gegner verwirren, einfach mal mischen können für ein Leben. Also ein bisschen die Frage, warum spielt man in Modern und Legacy in monofarbenen Decks Fetchländer?
Ja, also es ist ziemlich easy. Fettschländer geben einem das Gefühl, dass man seine Deck von Ländern ausdünnen kann. Mhm. Monofarbene Decks, die Fettschländer spielen, sind meistens Agro-Decks. Denn sie versuchen tatsächlich möglichst schnell, möglichst viele Länder aus dem Deck herauszubekommen, um nur noch Schadenzauber oder aggressive Kreaturen zu ziehen. Ein Agro-Deck basiert darauf, dass man meistens sehr früh sehr wenige Länder drin hat und dann sehr viel Agro schiebt. Dazu kommt, gerade jetzt in der neueren Zeit, wo ganz viel Murders at Carle of Manor diese Surveil-Länder mit drin haben, dass man oftmals auch auf diese Länder fetchen möchte. Damit man sich End of Turn, ich leg das weg und leg dafür einen Surveil-Land hin, guck mir die oberste Karte an, wenn es kacke ist, dann tue ich es weg. Und das haben wir schon vor 20, 30, 40 Jahren gemacht. Das hat man auch schon in Decks gemacht wie Pox oder so, einem Control-Deck, wo man manchmal auch wirklich das Deck mischen musste. Aber das ist eher selten. Es ist mehr das Ausdünnen, es ist mehr die Möglichkeit, Optionen zu haben und solche Trickländer auch zu spielen.
Ja, und halt gerade so Sachen, wenn man in Blau sein sollte in solchen Fällen, hat man halt noch erweiterte Möglichkeiten mit Brainstorm, halt dann die obersten Sachen wegzumischen.
Genau.
Das sind halt auch so ein paar Sachen, die man im Hinterkopf haben muss. Selbst wenn man allein das Mischen kann halt schon eine Aktion sein, die manchmal begehrenswert ist, selbst in einem Deck, wo es auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht. Also ich muss aber sagen, dass die Theorie vom Deck-Thinning, ich weiß, prozentemäßig ist das schon alles richtig, dass man.
Es ist so gering.
Aber es ist Quatsch.
Es ist so gering. Es ist so gering, es macht kaum Sinn tatsächlich.
Ja, also ich meine, auf der anderen Seite schadet es auch vielleicht nicht, aber mal gucken. Dann haben wir von Veni Vidi Vince. Der fragt, was sind eure Gedanken und Reaktionen zur Eternal Weekend Legacy Meta von North America? Das können wir abkürzen, dann haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen.
Genau.
Deswegen da gerne mal reinschauen. Es war echt nett. Wir haben ja auch viel über Vexing Bauble geredet, dass es vielleicht problematisch ist, aber naja. Dann haben wir von Mikoto Kato die nächste Frage. Was haltet ihr von Baldur's Gate 3? Und da setze ich direkt mal die Frage an, hast du Baldur's Gate 3 gespielt?
Ein bisschen, sehr, 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 sehr wenig tatsächlich. Ja. Aber ja, also nicht genug, als dass ich sagen könnte, finde ich super.
Ja, also ich kann da verweisen an mein Commander Legends Baldur's Gate Unboxing, was ich auf meinem YouTube-Kanal habe, denn das habe ich so ein bisschen dazu genutzt, einfach über Baldur's Gate 3 und meine Gedanken dazu zu reden. Also wenn ihr mehr wissen wollt als das, was ich jetzt sagen werde, dann schaut da mal rein. Aber ich will sagen, dass Baldur's Gate 3 für Rollenspiele im 2024 ein absoluter Wegweiser war. Also vielleicht das einflussreichste RPG neben Elden Ring oder Dark Souls. Also viele, viele Spiele werden sich in Zukunft, zum Beispiel Dragon Age The Veilguard ist so ein klassischer Fall. Für mich scheitert das schon daran, dass es nicht so gut ist wie Baldur's Gate 3. Unabhängig von anderen Kontroversen, von wegen, man hat keine Entscheidungen von alten Spielen werden nicht übernommen. Ist mir eigentlich alles egal, wenn ich in einem Review zu dem Spiel nicht höre, das ist mindestens genauso gut wie Baldur's Gate 3, habe ich in der Regel kein Interesse. Weil Baldur's Gate 3 ist halt einfach so ein grandioses Spiel. Es ist ein bisschen slow, man braucht sehr lange dafür. Ich habe es, glaube ich, mehr oder weniger ein halbes Jahr immer wieder on-off gespielt und erst vor kurzem das Ende gesehen, weil ich immer wieder neue Charaktere angefangen habe, mal ein Evil Playthrough angefangen habe. Dann gibt's den Dark Urge, wo du eine andere Backstory hast. Du kannst es nicht so frei wählen, aber hast dafür andere Insights. Ich finde die Charaktere spannend. Du kannst gefühlt jeden Charakter umbringen in dem Spiel, was einem unfassbar viele Freiheiten gibt.
Und was ist dein Hobby? Mein wichtiger Punkt ist, dass ich alle Charaktere umbringen kann.
Ey, du wirst überrascht. Mich nervt so krass wie zum Beispiel in Fallout 3, wenn du da plotrelevante Charaktere irgendwie anschießt, die fallen dann kurz zu Knie und stehen dann wieder auf, als ob nichts gewesen wäre. Meistens sind die nicht mal sauer auf dich. Und das sind so Sachen, wo du denkst, so, das macht so ein Freiheitsspiel irgendwie aus. Also ich kann jedem empfehlen, Baldur's Gate 3, wenn er mal noch nicht gespielt hat und wenn man wirklich die Zeit dafür hat, jetzt vielleicht über die Weihnachtszeit, anzuzocken, und es wird ja auch noch weiter supported. Also im nächsten Jahr, im Januar, soll es ein Patch geben, wo einfach noch mal 12 Subclasses zu den verschiedenen Rollen hinzugefügt werden wird. Und das Spiel ist schon seit über einem Jahr draußen. Also finde ich geil. Also Baldur's Gate 3, top RPG. Es ist ein bisschen slow, man braucht ein bisschen Zeit, aber es ist schon ganz gut. So, dann haben wir von Matti Spee, 88, beziehungsweise Matti, der fragt, Verzauberungen haben jetzt in Foundations alle ihren Rahmen, Artefakte haben das auch, Hexereien nicht. Wäre es sinnvoll, dass jeder Kartentyp einen eigenen Rahmen hätte? Und wie findet ihr es, dass Verzauberungen in Jumpstart 25 keinen extra Rahmen haben? Haben sie in Jumpstart 25 keinen extra Rahmen?
Ich weiß es nicht.
Ich guck mal nach. Aber ja,
bitte in der Zeit erwähne ich, dass ich, als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, manchmal ist man ja so so absolut betriebsblind. Mhm. Absolut. Und ich muss sagen, als ich die Frage gesehen habe, ist bei mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich mir gedacht habe, Gott, hat dieser Mann recht? Was hat dieser Mann recht?
Ja.
Weil Instant Sorceries mit einem kleinen Rahmen anzupassen, würde so viele Probleme für Neulinge lösen, dass man sagt, hey, die hier darfst du nur spielen, wenn du dran bist. Die hier, die haben ein anderes Artefakt, die haben so einen Blitz oder so, die darfst du immer spielen. Mhm. Jetzt kommen natürlich die ganzen Leute an, die seit 35 Millionen Jahren Magic spielen, sagen, alles hässlich, will ich nicht haben. Und ich sag, man gewöhnt sich dran. Wir haben uns auch an Enchantment Creatures gewöhnt. Wir werden uns auch an die Enchantment Dinger gewöhnt. Wir haben uns an die neuen Artefakt Dinger gewöhnt. Wir haben uns an die neuen, das weiße Mana Symbol war früher mal ein anderes.
Ja.
Wer hätte es gewusst? Die wenigsten. Weil es kaum einen juckt. Und genauso würden wir uns da auch dran gewöhnen. Aber die Convenience dahinter, Instant Sorceries irgendwie damit zu machen, das wäre insane. Das wäre richtig gut.
Ich habe übrigens mal nachgeguckt und Matti hat tatsächlich recht. Der hat direkt so ein Ick bei mir ausgelöst. Denn Banishing Light zum Beispiel, random Common Uncommon aus Foundations und eben Jumpstart. Mhm. In Jumpstart hat es zum einen anderes Artwork, aber hat nicht den Constellation Frame mit diesen Sternchen an der Seite. Aber in Foundations hat es das. Und das finde ich jetzt, das triggert mich jetzt schon ein bisschen. Weil ich mir irgendwie denke, dann habt doch einen festen Zeitpunkt, wo man sagt, alle ab dann haben eben diesen neuen Verzauberungsframe. Weil, und halt Jumpstart kam ja am selben Tag raus wie Foundations. Also mich irritiert das wirklich ein bisschen, warum sie das tatsächlich übersehen haben, dass da nichts übernommen zu haben. Also danke auf jeden Fall, Matti, dafür, dass ich das jetzt nicht mehr anziehen kann. Nee, aber um deinen Punkt noch weiterzuführen, ich fände es tatsächlich ziemlich spannend, wie auch solche Frames aussehen werden. Wir haben sehr viele Frames auf der einen Seite, aber wir haben auf der anderen Seite nicht so viele Standard-Frames, die sich da verändern. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie die Miracle-Frames, die wirken ja schon besonders. Mhm. In ähnlichem Stil, also jetzt nicht 1:1, aber so ähnlich mit diesen, dass man so Ray of Lights so dadurch hat, so könnte man Instants vielleicht signalisieren und Sorceries dann vielleicht ein bisschen mit runden Swirls oder sowas. Also es muss halt immer noch passen, das ist halt das Ding. Und dann wäre halt auch die Frage, wie geht man dann damit um mit extra Frames? Bekommt dann, wenn man eine Old Border wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt Anime Border hat für Verzauberungen, sehen die dann auch anders aus als normale andere Anime Arts und sowas. Also es ist wahrscheinlich so ein Rattenschwanz, aber ich fände das aufgrund der Vereinheitlichung schon irgendwie ganz nett, da Unterschiede zu haben. Ich glaube, der Grund, warum sie es bisher noch nicht gemacht haben, sondern nur für Artefakte, Verzauberungen und halt Kreaturen sehen halt normal aus. Aber es liegt halt tatsächlich daran, dass es permanente sind. Dass man auf dem Spielfeld quasi mit einem Blick in der optimalen Welt sehen kann, okay, das ist eine Verzauberung, weil es hat diesen Sternframe, das ist ein Artefakt, weil es hat diese grauen Rahmen und Kreaturen haben den normalen Frame. Also das ist die einzige Erklärung, die ich mir jetzt gerade denken kann. Mhm. Aber ja, es wäre spannend auf jeden Fall zu sehen, dass man das weitermachen kann. So, was hatten wir denn noch? Wir haben noch eine Frage. Ich hatte gerade eben noch eine im Hinterkopf gehabt, aber ich finde sie jetzt gerade nicht. So, aber wir können ja hier von wir können noch mal von Mikoto Kato reinnehmen. Das ist auch eine sehr spannende Frage, weil sie auch teilweise News-Bezug hat. Was haltet ihr von KI-generierten Bildern für ein Sammelkartenspiel? Und ich weiß, es ist ein bisschen ein Stretch zu dem News, den ich verbinden möchte, aber ich weiß, dass zum Beispiel ein Elon Musk ein großer KI-Fan bin. Und da gab es ja auch eine ganz kleine News, dass so nebenbei die Möglichkeit im Raum stände, dass Elon Musk ja Hasbro und damit auch
Wizards of the Coast. Das kostet eigentlich Hasbro.
dass da gekauft werden würde. Und aber erstmal vielleicht die Meinung, was haltest du von KI-generierten Bildern für Sammelkartenspiele?
Persönlich, ich verstehe, dass man sagt, hey, man möchte mit Sammelkarten spielen was Gutes haben, was Cooles haben, was Schönes haben, was von Menschen Geschaffenes haben. Auf der anderen Seite sind wir halt an einem Wendepunkt, wo es halt sehr schwierig wird, zwischen KI und Non-KI zu unterscheiden. Mhm. Wenn man es gut macht. Also natürlich gibt es die Plotter, die immer noch hingehen und sagen, bau mir da einen Menschen hin. Und dann hatte dieser Mensch, der da sitzt, die rechte Gesichtshälfte irgendwie auf der Schulter hängen und die Hände haben halt vier Finger oder so. Natürlich gibt's das. Allerdings ist es halt so, dass vom Grundprinzip her KI irgendwann ganz, ganz viel unseres Lebens einnehmen wird. Mhm. Und ich finde Karten, Artworks und generell dieses Gefühl, was dabei rüberkommt, sehr wichtig. Ich bin aber ein mechanischer Mensch. Mhm. Ich bin kompetitiver Mensch. Deswegen habe ich auch meinen Frieden gemacht mit irgendwelchen komischen SpongeBob-Karten. Mhm. Weil ich sage, hey, ich finde das persönlich nicht so schlimm, solange die Karte ihren Sinn macht und Spaß macht zu spielen. Mir geht's ums Spiel. Natürlich werden jetzt ganz viele Künstler sagen, und die haben vollkommen recht, das ist absolut, absolut daneben, weil es wirklich nicht cool ist für die. Und auch ganz viele Leute, die sagen, von früher, die werden sagen, finde ich total doof. Mhm. Mir persönlich ist es nur wichtig, dass das eine sehr, sehr, sehr schöne Atmosphäre einfach gibt für die Spieler und für die Mechanik. Dementsprechend habe ich mit KI in einem Kartenspiel weniger Probleme, als ich wahrscheinlich sollte.
Ja, ich finde auch, da gibt's halt verschiedene Aspekte. Also was du schon meinst, du bist jetzt aus einer sehr handwerklichen Situation reingegangen und das ist vollkommen fein, das auch so zu bewerten. Es gibt aber auch so eine gewisse moralische Komponente und das geht so ein bisschen einher, wo du meintest, so dass wahrscheinlich halt Künstler und kunstaffine Leute da halt so ein bisschen natürlich auch sagen, klar, es ist teurer, Artworks wirklich malen zu lassen von Leuten, als sie generieren zu lassen. Aber das ist ja auch genau der Punkt, wo ein sehr großer Part von Magic the Gathering Karten ist halt eben das Artwork. Und für viele Leute ist es ja auch das, was es halt eben ausmacht. Also Bloom Barrow war ja deswegen nur so erfolgreich, weil es halt eben diese einnehmenden Artworks eben hat, weil man sagt, okay, ja, das sieht Hammer aus, das ist cool aus. Und klar, eine KI kann auch was Cooles generieren, aber so ein bisschen fühlt man, je länger man sich irgendwie damit auseinandersetzt, so ein bisschen, dass das Ganze keine Seele hat. Es klingt komisch, aber ich habe selbst schon ein bisschen herumexperimentiert mit so KI-Bildgenerationen und auch mit KI-Musik zum Beispiel. Und je länger man das hört, und es ist in manchen Use Cases, es ist fein, finde ich, also Marketing, Background, Musik oder sowas muss jetzt nicht, also da gibt's keine große künstlerische Komponente dran, würde ich sagen. Kann man wahrscheinlich auch argumentieren, aber solange es jetzt nicht so im Vordergrund steht, ist das halt was ich unter Umständen verstehen kann, wenn Leute das machen. Je länger man sich doch damit auseinandersetzt, ist es halt so ein bisschen, okay, da ist keine Tiefe drin, da ist kein Gedanke dran, warum jetzt die Haare so fliegen und nicht so. Und gerade wenn man sowas guckt wie Rhystic Studies zum Beispiel, habt jetzt vor ein paar Tagen The New Iconic Retrospective on 7th Edition rausgebracht, was halt ganz viel dieses thematisiert, von wegen, man hat Sarah Angel, Shivan Dragon und so weiter in neuen Artwork verpasst, wie die Leute darauf zur Decke gegangen sind, weil sie gesagt haben, das ist nicht meine ikonische Karte. Ja. Aber was trotzdem, wie viel Arbeit von Künstlern dahinter steht, wo es jetzt Jahre später erst eine Appreciation für gibt, weil sie dann doch eine gewisse Ikone eben da entwickeln. Und aus so einem Aspekt her, also aus dem künstlerischen Aspekt, glaube ich, hat's einfach einen Mehrwert, wenn da wirkliche Meister dran sind und die dann die Artworks malen, als wenn irgendeine KI das generiert. Und ich glaube halt, dass solche Feinheiten einen Elon Musk, so wie ich ihn momentan aus von seiner Online-Persönlichkeit eben kenne, eben verloren gehen. Er schaut da drauf und sagt, hey, ich gebe jetzt hier, keine Ahnung, eine 500.000 Euro im Halbjahr aus für irgendwelche Künstler, für meine Magic Artworks, sollte er Hasbro kaufen, was er nicht machen wird. Lass ich einfach KI generieren. Ist egal. So. Und das ist halt was, wo ich mir irgendwie denke, dann, also das ist wirklich der Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, das war jetzt ein netter Ritt mit Magic the Gathering. Ich glaube, ab diesem Punkt verlasse ich das Projekt.
Was war noch mal mit Lokana?
Ja, also deswegen, also das finde ich, ja, ich finde das schwierig, sowohl KI als auch Elon Musk in Magic. Aber soweit ich das mitbekommen habe, war es ja eigentlich auch nur ein Tweet, was er rausgehauen hat. Ne?
Ja, der tweetet halt eine ganze Menge weirden Kram und dementsprechend sollte man da einfach nichts drauf geben.
Dementsprechend, lassen wir es auch dabei, geben ihm nicht noch mehr Fläche, als er ohnehin sich schon anerkauft hat. Aber auch das soweit zum Ask Us Anything für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt an uns, dann schreibt es uns gerne ins Discord. Und dann werden wir da in Zukunft drauf eingehen. Und damit waren wir auch schon am Ende von Folge 272. Wie gesagt, nächste Woche, 2073, wird aufgenommen auf der Gamevasion. Dementsprechend schaltet euch oder könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir ein bisschen von Messeeindrücken berichten werden und natürlich, was rum an der Welt von Magic so abgeht. Aber bevor wir schließen, natürlich ein Hinweis, dass wir auch Social Media haben. Ihr könnt das alles verfolgen in der Videobeschreibung. Da haben wir unsere Linktrees verlinkt. Yes. Ein besonderer Dank nochmal an, wo ist meine Flasche? Holy, Energy Drink, Hydration Drink und Eistee-Sorten ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und diese Getränke ausprobieren bei weareholy.com/radioravnica und spart ein bisschen Geld mit Ravnica 10. 10% auf euren Einkauf. Und wenn ihr das erste Mal einkauft, Ravnica 5, für glatte 5 Euro vor eurem Ersteinkauf. Ihr zahlt kein Geld extra und wir bekommen dafür eine kleine Vergütung, dass wir das hier beworben haben. Aber ihr könnt uns auch direkt unterstützen, wenn ihr das möchtet, bei patreon.com/gamery. Und so haben es diese goldene Unterstützer getan. Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Siren, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns das nächste Mal wieder mit was auch immer in der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und tschüss.
Ciao, ciao.